Herzlich willkommen zum WWF Deutschland Überleben Podcast, also der Podcast, der euch erklärt, warum die Welt erhaltenswert ist und wichtig. Das ist ein Videopodcast, das seht ihr, das ist normalerweise nicht der Fall, deswegen sind wir alle so ein bisschen aufgeregt und ihr könnt sehen, wen wir zu Gast haben, nämlich, kann man schon sagen, der Held von ganz vielen Kindern, von meinen hundertprozentig, die sehr aufgeregt sind und ich bin's auch, Checker Tobi. Herzlich willkommen
im Podcast. Einfach Tobi, wenn du magst, kannst du sagen. Und ich freue mich auch voll, hier zu sein.
Also Tobi darf ich sagen, sehr schön. Klar. Das freut mich. Aber die Leute kennen dich ja vor allem als Checker.
Genau.
Gerade eben warst du in einer großen Höhle, in einer weiten Steppe und du warst in einem sehr dichten Wald. Mhm. Für einen, das habe ich nachgelesen, deswegen gucke ich auch mal zu mal hier drauf, um die Fragen nicht zu verpeilen, in einem halbdokumentarischen Abenteuerfilm. Was ist das und was kannst du uns umreißen, worum es dabei geht?
Also halbdokumentarischer Abenteuerfilm heißt ja erstmal, dass manche Teile des Films dokumentarisch sind. Also das ist dann alles echt, das sind dann echte Menschen an echten Orten, da ist nichts erfunden oder so. Und aber nur halb, weil es eben auch noch eine, wie bei einem Spielfilm, wo Leute Drehbücher schreiben, sich alles ausdenken, Schauspieler, Schauspielerinnen Sachen spielen, die Ebene gibt's auch. Und das ist bei unserem Film ganz spannend, weil das so eine bunte Mischung ist. Und wenn ich jetzt sage, worum es geht, dann merkt man das auch sehr schnell, dass manches erfunden ist, weil der Film beginnt damit, dass ich eine Schatzkiste per Post zugeschickt bekomme. Da liegt noch ein Brief dabei, aber kein Schlüssel. Ich kann also die Kiste nicht öffnen. Und in dem Brief steht, finde deine alte Freundin im Grunde, die hat den Schlüssel und öffnet die Kiste und löst das Geheimnis. Und dann hast du es ja gerade schon gesagt, während ich mich auf die Suche nach ihr begebe und wir dann vor allem gemeinsam versuchen rauszufinden, was seltsame Gegenstände in der Kiste so für eine Bedeutung haben, beginnt eine wirkliche Weltreise, die uns nach Vietnam, in die Mongolei und in den Amazonas-Regenwald nach Brasilien führt. Und da ist dann eben alles wirklich echt. Es sind echte Orte und echte Menschen, die wir da treffen.
Kann man sagen, welcher Teil davon, gibt es einen wichtigeren Teil davon? Ist beides gleichwertig in dem Film oder was ist entscheidender?
Also für mich persönlich kann ich nur sagen, ist das Gleichgewicht wichtig oder ist es beides gleich wichtig? Weil normalerweise machen wir ja Fernsehsendungen, eine Folge hat 25 Minuten, ein Thema und da ist ja quasi alles dokumentarisch, wenn man so will. Da treffe ich den Zuckerrübenbauern und frag ihn, wie aus der Zuckerrübe Zucker wird. Ja. Und der macht das wirklich, das ist kein Schauspieler. Und als wir uns überlegt haben, jetzt wollen wir aber die Fernsehsendung ins Kino übertragen, war uns wichtig, wenn wir das schon für die große Leinwand und diesen magischen Ort Kino machen, dann müssen wir eine Geschichte dazu erfinden und die muss auch spannend sein. Man will ja im Kino lachen, man will vielleicht sich gruseln, man will was Abenteuerliches erleben. Und das geht in unserer Filmhandlung vor allem durch die Geschichte, die wir uns eben ausgedacht haben. Und gleichzeitig wäre es komisch, wenn jetzt eine Checker-Tobi-Film überhaupt nichts Echtes mehr hätte. Und deshalb sind die dokumentarischen Anteile darin genauso wichtig.
Ich habe die Leute gefragt, die den Film sehen wollen. Und das sind Kinder in dem Fall, alle so 11, 12 Jahre alt. Ich weiß nicht, ob die Zielgruppe von dir konkret ist oder sind die meisten noch jünger? Oder
so? Also ich würde sagen, Grundschulalter peilen wir an. Ja. Jetzt mache ich ja gerade eine große Kinotour und treffe ganz viele Kinder dieser Tage. Und im Kino sind die jüngsten 3 oder viele 4-Jährige schon. Und die ältesten sind 14, 15 teilweise. Okay. Sind dann auch weniger. Aber mit dem Film merke ich jetzt gerade schon so, erreichen wir wirklich Kinder bis Jugendliche, was voll cool ist.
Dann kommt die hier also rein, genau in die richtige Altersgruppe, die wir gefragt haben. Ich würde die Fragen immer einspielen, das heißt, wir drücken hier aufs Knöpfchen und dann kommt die Frage und hören wir mal rein in die erste.
Hallo, ich bin Erwin und meine Frage ist, was war dein größtes Erlebnis in den Filmen oder generell in deinen Folgen?
Das ist eine sehr große Frage, deswegen würde ich es auf den Film erstmal beschränken. Das größte Erlebnis, ja, im Film, was hat dich am meisten erwischt?
Ganz, ganz schwer zu beantworten, weil wirklich ein Highlight quasi das nächste jagt und weil ganz viel von dem, was wir im Film erleben, was man im Film auch sehen kann, hinter der Kamera häufig ein noch größeres Abenteuer war, weil das zu drehen und umzusetzen ist sehr aufwendig gewesen teilweise. Ich glaube, der Moment, der mir am stärksten auch vom Gefühl her in Erinnerung geblieben ist, ist, als wir im brasilianischen Regenwald auf ein Gebiet kommen, wo der Regenwald abgeholzt wird. Mhm. Das ist ja ein großes Problem, das wissen wir alle. Jeder, der sich in irgendeiner Form auch mit Klimakrise beschäftigt, weiß das und weiß, dass es ein Problem ist. Und es ist aber hier aus Deutschland so abstrakt weit weg irgendwie. Man weiß, dass Mist, der Regenwald brennt. Aber wenn man dann da steht und vorher gesehen hat, wie der Regenwald sich intakt anfühlt und warum es wichtig ist, dass es ihn gibt und dass der ein Lebensraum ist für Menschen, die wir auch kennengelernt haben, dann dann macht das was mit einem oder mit mir zumindest. Also ich kriege diese Gerüche und diese Stille, die dann da plötzlich ist und so gar nicht mehr so richtig aus dem Kopf.
Die hast du immer noch dabei, weil wie lange ist der Dreh jetzt her?
Also in Brasilien, der erste wird fast 2 Jahre her sein.
Oh krass, das ist länger, als ich gedacht habe. Aber das hast du dann, das bleibt sehr präsent alles.
Ja, im Kopf, das waren schon echt bleibende Erinnerungen. Ja, total.
Die Leute, die du da triffst, also die Einwohnerinnen des Regenwaldes halt, WissenschaftlerInnen, die da unterwegs sind, also was treibt die an? Was machen die? Warum machen die das, was sie da tun?
Also es sind ja 2 verschiedene Gruppen von Menschen, die wir da treffen oder noch mehr eigentlich. Ja. Aber das sind auf der einen Seite, wie du sagst, Klimaforschende, die dort die Luft untersuchen, weil die Luft, auch aus naheliegenden Gründen, mitten im Regenwald, wo es keine Dörfer, Städte, Menschen drumherum gibt, wahnsinnig sauber ist. Da gibt es keine Luftverschmutzung. Mhm. Und wenn sie dort die Luft untersuchen, dann können sie über diese Luftproben Rückschlüsse ziehen, wenn sie sie vergleichen mit der Luft, wie man sie sonst in Mitteleuropa zum Beispiel findet, wie sich die Verschmutzung der Luft, unser Klima, die Klimakrise seit der Industrialisierung so entwickelt hat. Das können die machen und deshalb sind diese Klimaforscher, Forscherinnen dort. Mhm. Und dann haben wir aber auch noch die Indigenen getroffen, also die Ureinwohner, wenn man so will, die Menschen, die dort leben und von und mit und im Wald leben. Und die leben da einfach und sind plötzlich halt in ihrem ganz normalen Leben bedroht, weil das Problem des abgeholzten Regenwaldes die direkt betrifft.
Und sie können nicht mal was dafür, weil das jetzt quasi von außen die Einflüsse sind.
Ne? So ist es, genau.
Auch ein WWF-Thema, zu dem wir relativ viel arbeiten. Mhm. Und was auch perfekt zur nächsten Frage kommt im Grunde genommen. Also du hast gesagt, es ist weit weg zu dem, was wir hier erleben. Also was ist denn für dich der Beweggrund, das hierher zu transportieren? Also warum müssen Menschen hier wissen, was da los ist?
Erstens, weil wir alle mit Schuld sind. Zweitens, weil wir alle Menschen auf diesem einen Planeten leben und uns den teilen und wir haben nur diesen einen. Und es hat ja auch einen Grund, dass Klimaproteste immer lauter und zum Glück auch immer mehr gehört werden, weil es einfach die Zeit drängt, wenn man es mal so platt formulieren möchte. Und in dem Fall, wir versuchen das ja irgendwie den Kindern in Deutschland so zu vermitteln, dass quasi das, was für mich vorher auch so abstrakt war, noch ein bisschen mehr Leben bekommt. Also ich wusste auch vorher schon zum Beispiel, dass mein Fleischkonsum hier in Europa was damit zu tun hat, wie es den Menschen in Südamerika geht. Die Kette ist ja relativ bekannt, aber wenn man dann da steht und vorher den Menschen kennengelernt hat, deren Lebensraum immer kleiner wird, die sich plötzlich nicht mehr frei bewegen können, die Angst um ihr Leben haben müssen, dann ist dieses Abstrakte plötzlich mit einer echten Geschichte verbunden. Und wenn man es im Kino erlebt hat, vorher mit dieser Person gelacht hat, mitgegangen ist, dann auch plötzlich mit einem echten Schicksal und mit einer Emotion, die ich selbst empfinde als Kind oder Erwachsener im Kino. Und ich glaube, dass das irgendwie dieses ganze Thema, was so weit weg scheint, nochmal eindrücklicher macht. Und so ging es mir als derjenige, der da ist. Und ich hoffe, dass das denen, die jetzt nur zugucken, trotzdem ein bisschen so gehen kann.
Hast du noch Kontakte zu den Leuten dort vor Ort? Also ist auch eine Frage, die jetzt von den Kindern kommt, die würde ich jetzt damit reinspielen. Schließt dann eben da an. Also behält man einen Kontakt noch?
Hi, ich bin Hannah und meine Frage wäre, ob du neue Freundschaften geschlossen hast.
Also ja, wie nachhaltig ist das, wenn du vor Ort bist und Menschen triffst, die so einen Eindruck machen?
Also ich habe noch Kontakt zu fast allen. Also auch egal, wo man Leute getroffen hat oder wir Leute getroffen haben. Handys gibt es überall, Social Media gibt es überall. Und zum Beispiel Bitate, der bei den Indigenen im Regenwald, bei den Jupau lebt und auch so ein bisschen deren Anführer ist, der macht sehr, sehr viel in der Öffentlichkeit, um Aufmerksamkeit zu erregen für dieses Thema. Und so folgen wir uns gegenseitig und wissen, was gerade so passiert, so ein bisschen. Es ist jetzt aber nicht so, als würde ich mit den Leuten, die ich da getroffen habe, jeden Tag telefonieren. Aber es ist total schön, dass das nicht abreißt und einfach nur eine kurze Begegnung mit Kamera war und dann ist die Kamera weg und ich auch, sondern dass es ein bisschen nachhaltiger ist. Und zum Beispiel zu unserer Premiere, die wir für den Film jetzt bald feiern, kommen auch Amy aus Vietnam, ist in Deutschland, Baya aus der Mongolei ist bei uns in Deutschland. Aus dem ersten Film gibt es auch noch richtige Freundschaften, eine Inderin, die ich damals für den Dreh kennengelernt habe, lebt mittlerweile in Berlin und wenn ich hier bin, treffe ich sie gerne und sowas ist dann schon bleibend.
Zum ersten Film kommen wir auch noch mal kurz nachher. Mhm. Ich spoiler schon mal kurz dafür, dass es noch kommt. Eine andere Frage, die spannend ist und die ich auch selber persönlich sehr spannend finde, die auch von den Kindern kommt, ist, wie viel Tobi steckt in so einer Geschichte drin? Also ich spiele die mal an. Mhm.
Hallo, ich bin Juri, ich habe eine Frage an dich. Wie bist du auf deine Folgen oder Filmideen gekommen?
Also implizit ja, du hast die Ideen auch selbst. Also wie viel arbeitest du dann an der Ideenentwicklung der Filme mit? Wie viel bist du beteiligt?
Mhm. Also bei den Fernsehsendungen und bei den Filmen ist es ein bisschen unterschiedlich. Klar, weil auch so eine Entwicklung von einem Kinofilm viel, viel aufwendiger ist, viel länger dauert. Ich sage es jetzt einfach mal bezogen auf den Film, den wir jetzt gerade ins Kino bringen. Da habe ich mir diese Geschichte zusammen mit Johannes Honsel, dem Regisseur, ausgedacht. Also das, was der Spielfilmteil quasi ist, haben wir uns miteinander ausgedacht. Und dann gibt es quasi so ein bisschen so eine Handlung, die muss aber ja dann mit Inhalten gefüllt werden und auch mit echten Begegnungen, echten Orten. Das ist dann ein Teil, an dem ich nicht mehr so sehr beteiligt war. Da hat dann der Johannes das mit Judith Issig, das ist eine Regieassistentin, gemeinsam gemacht. Mhm. Das ist dann wirklich auch eine, in unserem Fall, richtig journalistische Arbeit, weil die recherchieren die Orte, die recherchieren natürlich auch die Protagonisten, Protagonistinnen, die wir treffen. Und die und das ist dann eher so ein Prozess, den die gemacht haben. Und dann wird das Echte, was wir recherchiert haben, wird wieder in die Filmhandlung zurückgeführt und da versuchen wir dann wieder zu überlegen, wie kann man es verknüpfen. Und das Ganze aufschreiben und wirklich in Exposé-Form bringen, teilweise auch in Drehbuch-Form bringen, das haben dann Johannes und Judith miteinander gemacht. Aber es ist natürlich so, die könnten jetzt, glaube ich, nicht ohne mein Zutun eine Geschichte über Checker Tobi schreiben und ich spiele das dann, weil das funktioniert nicht. Ich bin ja Checker Tobi und ich spiele ja nicht diese Rolle, sondern das ist ja so viel von mir selbst, von meiner Person, ist ja da drin. Deshalb ist auch ganz wichtig, dass das irgendwie alles sich im Film wiederfindet. Als ein kleines Beispiel, ich habe dir ja vorhin erzählt von der Kindheitsfreundin, die ich wiederfinden muss.
Ja.
Diese Kindheitsfreundin wird im Film gespielt von einer Schauspielerin, Marina. Mhm. Die gab es in meinem Leben aber wirklich. Und ich habe Johannes davon erzählt, dass ich so eine Kindheitsfreundin hatte, die mit mir aufgewachsen ist, mit der ich zur Grundschule gegangen bin und die dann weggezogen ist und die ich ewig nicht gesehen habe. Und dann hat Johannes gesagt, ja genau, dann packen wir genau die Geschichte jetzt so da rein. Und so hat es funktioniert. Ganz viel von dem, was man im Film sieht, gab es im privaten Leben von mir in Wirklichkeit.
Authentizität, das schwere Wort, ne?
Ja.
Gab es die Oma-Figur, die kreative Oma, gab es die auch, die ganz viele Rätsel gestellt hat und so?
Ja. Das ist ja, die hieß nicht Frau Vogelsang, sondern Frau Michel. Und ich bin, als wir 10 Jahre alt waren, sind meine Eltern mit uns umgezogen und plötzlich hatte ich so eine neue Nachbarin. Frau Michel eben. Und ich war, wie gesagt, 10 und habe der Hallo gesagt das erste Mal und habe ihr die Hand geschüttelt. Das war schon eine alte Oma in meinem Blick zumindest. Mhm. Und habe dann gemerkt, das fühlt sich aber komisch an mit der Hand. Ja. Und habe gesehen, da fehlt ein Zeigefinger. Also die hatte nur noch einen halben Finger.
Ja.
Und dann habe ich sie so angeguckt, wie das so ist, wenn man ein Kind ist und nicht so richtig weiß, was man jetzt machen soll. Und habe so geguckt und dann hat sie gesagt, ja, da habe ich zu viel in der Nase gebohrt. Und dann habe ich gedacht, die ist ja lustig. Und dann wurde das einfach, dann fand ich die einfach cool und dann war das so eine Ersatzoma für ein paar Jahre zumindest, als ich dann so in die Jugend gegangen bin. Sie hat mir zum Beispiel beigebracht, wie man Kuchen backt. Als ich meine Mutter zum Geburtstag überraschen wollte, hat Frau Michel mir gezeigt, wie das geht. Und Schnitzeljagden hat sie jetzt nicht organisiert, aber sie war irgendwie trotzdem die coole Oma von gegenüber.
Sie also hätte organisieren können, das wäre jetzt nicht absurd gewesen.
Nee, überhaupt nicht.
Die Geschichte mit deiner Jugendfreundin, mit Marina, die hat auch die Kinder beschäftigt. Eine Frage dazu kommt auch.
Ich bin Vera und meine Frage an dich ist, in deinem Film hast du ja eine beste Freundin, Marina. Ist sie in echt auch deine Freundin?
Die Frage muss natürlich kommen. Ist es deine Freundin?
Also Marina und ich sind jetzt gut befreundet durch den Film, aber wir haben uns erst durch den Film kennengelernt. Also wir haben Marina, wie gesagt, nachdem wir entschieden haben, die Geschichte soll in den Film, brauchten wir eine Schauspielerin, die diese Kindheitsfreundin spielt. Dann haben wir das ganz klassisch gemacht, wir haben es ausgeschrieben, es gab ein Casting, 8, 9, 10 Schauspielerinnen, Frauen kamen und haben das mit mir geprobt. Auf dem Chiemsee haben wir damals eine kleine Szene einfach mit allen gespielt. Und Marina haben wir ausgewählt. Und dann muss ich auch sagen, war ich richtig aufgeregt, weil Marina ist eine Schauspielerin und ich sollte mit der Szene spielen. Ich selbst komme aber überhaupt nicht aus dem Schauspiel. Ich bin Journalist eigentlich.
Ja.
Und hatte schon Respekt davor. Und dann war es mir eh wichtig, Marina ein bisschen besser kennenzulernen. Und dann haben wir uns angefreundet, sind zusammen klettern gegangen und sind zusammen wieder in einen Turnverein gegangen, weil wir als Kinder beide lustigerweise auch geturnt haben und wurden dann Freunde. Und dann dachte ich, okay, jetzt wäre ich bereit, jetzt könnten wir drehen. Dann kam die Pandemie und alles lag ewig flach.
Okay.
Deshalb hatte ich noch mehr Zeit, mit Marina mich anzufreunden. Und als wir dann zum Drehen endlich gefahren sind, haben wir uns schon wirklich super verstanden.
Passende Frage von Karl. Spiele ich es eben auch ein, weil die passt perfekt in dieses, in diesem Moment.
Moin, mein Name ist Karl. Meine Frage an Checker Tobi wäre, wie lange hat es gedauert, den Film zu drehen?
Weil das klingt ja jetzt nach 5 Jahre oder so.
4,5.
Unfassbar.
Ja, richtig lang.
Wie lange ist der Film davor her?
Also der Film davor, genau, wir haben mit Kinostart des ersten Films haben wir angefangen, diesen zu machen, ziemlich direkt. Das heißt, vor 4,5 Jahren kam der erste ins Kino, dann haben wir sofort losgelegt und haben das mal so überrissen und dachten, okay, 2,5 Jahre brauchen wir.
Ja.
Aber die Pandemie hat uns sicherlich 2 Jahre gekostet.
Also es ist nicht, dass normalerweise ein Film 4,5 Jahre dauern würde, sondern...
Ich glaube, es gibt auch Dokumentarfilme, an denen man mal so lange arbeitet. In unserem Fall hätten wir das viel schneller hinbekommen. Aber als wir 2020 dann los wollten auf die Reisen, gab es Länder, die haben einfach keine Ein- und Ausreisen mehr erlaubt. Es gab auch einfach irgendwie Orte, an die man auch zum Beispiel zu so Indigenen im Urwald durfte man ungeimpft überhaupt nicht hin.
Ja, stimmt.
Lauter
ja.
solche Themen. Ja. Und genau, und dann haben wir ganz viele Dinge verschoben, verändert und haben... viel abgewartet, was vor allem für den armen Johannes Honsel, den Regisseur, der sich in seinen ersten Kinofilm geworfen hat, echt, glaube ich, ein schmerzhafter Prozess war. Ich habe zumindest in der Zeit weiter Checker-Folgen drehen können in Deutschland. Ja. Und dann hat sich das alles sehr lange gezogen. Deshalb tatsächlich 4,5 Jahre.
Habt ihr dann das Drehbuch nochmal in der Zeit umgeschmissen, weil bestimmte Länder nicht mehr geklappt haben oder so? Oder war das quasi das gleiche Drehbuch am Ende wie am Anfang?
Ich glaube, wenn ich es mich so erinnere, war es das gleiche Buch. Aber es gab solche Überlegungen natürlich. Mhm. Wir haben überlegt, okay, wenn wir nicht nach Vietnam kommen, dann vielleicht gibt es in Thailand auch Höhlen. Da konnte man irgendwie rein. Also solche Sachen haben wir natürlich alles überlegt, aber haben dann doch auch sehr, sehr lange, weil wir einfach wussten, das ist gut, was wir da aufgeschrieben haben, an den Ideen festgehalten. Und jetzt zum Schluss hat es ja auch geklappt.
Ja, total. Also wir können das in dem Kino sehen. Der Film kommt ja quasi ins Kino, während wir den Podcast veröffentlichen. Das ist ein perfekter Zeitpunkt, um dann direkt weiterzugehen ins Kino, nachdem wir das gesehen haben, was wir hier aufgenommen haben. Die große Frage, die ich auch in der Vorbereitung hatte jetzt auf das Gespräch, ist, das Thema ist so furchtbar komplex und anstrengend und wichtig. Und du hast Kinder als Zielgruppe. So, was bedeutet das für das Geschichtenerzählen? Also wie bist du darauf, also wie brichst du das runter, sodass es auch verstanden wird von 4-5-Jährigen sozusagen?
Also die Aufgabe haben wir ja auch in der TV-Sendung wirklich oft. Wir nehmen uns ja auch, wenn man ehrlich ist, sogar sehr, sehr gerne diesen schwierigen Themen an, weil wir immer das Gefühl haben, als Redaktion meine ich jetzt und das Team, mit dem ich schon so lange arbeite, der Bauernhof-Check macht Spaß, aber der ist relativ schnell ausgedacht und gedreht. Wenn wir aber wissen, wir wollen was zum Thema Depression machen oder gerade drehen wir eine Sendung zum Thema Krebs, also zu der Krankheit, das braucht sehr viel mehr Vorbereitung, Fingerspitzengefühl und auch vielleicht einfach dann doch noch mal Sorgfalt.
Ja.
Und trotzdem, auch bei den schweren Themen in der Sendung, und das Gleiche gilt auch für das große, schwierige Thema Klima in diesem Film jetzt, ist uns immer wichtig, dass wir erstens trotzdem und eigentlich erst recht und unbedingt unterhalten, weil wir wollen ja jetzt nicht irgendwie Menschen unglücklich machen oder traurig machen oder sowas, sondern wir wollen ja erstmal einfach nur die Augen öffnen für eine Sache, die es eben einfach gibt. Zum Beispiel das Thema Tod ist ein Thema, über das man nicht gerne redet, aber es gehört einfach zum Leben dazu.
Ja.
Und ich selbst habe beim Drehen zu diesem Thema gemerkt, auch wenn man mit dem Tod zu tun hat oder jemand gestorben ist, heißt das nicht, dass man nie wieder lachen kann. Und das kann ja zusammen existieren und nebeneinander. Und das ist genau das Schwierige vielleicht dann auch oder das, woran wir uns manchmal die Zähne ausbeißen, aber was im besten Fall super gelingt, dass man zum Beispiel jetzt in unserem Film kurz auch merkt, was da zum Beispiel im brasilianischen Regenwald passiert, ist dramatisch und schrecklich und traurig. Und das kann einen auch zum Weinen bringen. Und das ist auch völlig okay.
Ja.
Und wenn man dann aber im nächsten Moment in dem Film Kindern dabei zuguckt, wie sie lachend Bogenschießen üben, dann kann man auch mitlachen und so. Und ich glaube, das ist einfach so, das klingt jetzt ein bisschen platt und pathetisch, aber so ist das Leben. Es ist manchmal so und manchmal so. Und wir versuchen das immer wieder in den Sendungen und auch im Film irgendwie zusammenzubringen.
Das transportiert der Film, finde ich, auch gut. Also man sieht euch ja tatsächlich an in den Szenen im Urwald, dass es euch unfassbar nahe geht. Ne? Und auch, wenn ihr in der Mongolei seid, wie die Wirkung da ist. Das ist einfach sehr authentisch. Also ich hätte jetzt, ist mir vorhin eingefallen, als du von Schauspielerei gesprochen hast, ich habe jetzt nicht in Frage gestellt, dass du das quasi auch bist. Also dass ihr quasi diese Rollen wirklich einnehmt, die ihr da darstellt oder die ihr braucht, um den Film zu transportieren. Ich finde den Punkt so wichtig, diese positive Geschichten zu erzählen. Also wie hält man das denn aufrecht? Also wie hast du Mittel, Tricks und Wege, die du dann hast, im Wald zu stehen, im brasilianischen Regenwald und zu sagen so, es ist total anstrengend, aber wie motivierst du dich?
Das ist ganz schwer zu beantworten. Das ist eine schöne Frage, weil ich habe da auch noch nie so richtig drüber nachgedacht. Aber irgendwie ist, also ich glaube, mir ist irgendwie, ich habe einfach das Glück, dass mir sehr viel positive Energie mitgegeben wurde. Die ist einfach da. Und wenn wir jetzt in so einer Szene sind oder in so einem Wald stehen, dann wollte ich auch noch sagen, da bin ich froh, ich muss da ja nicht schauspielern, sondern das ist ja echt. Das sind die dokumentarischen Szenen, wo ich mich nicht verstellen muss oder so, sondern wo ich einfach sein kann, wie ich bin, und dann lasse ich das auf mich wirken und dann kommt halt eine Wirkung bei mir an und die transportiere ich wieder zurück. Mhm. Aber ich glaube, in dem Moment, wo dann so eine Kamera in so einem Moment dabei ist und das filmt und die Leute hinter der Kamera sind alles eher Freunde als Kollegen, also ich fühle mich auch immer wohl mit denen. Ja. Ich bin dann sehr konzentriert auf das, was wir da machen. Ich bin sehr dankbar, dass wir dann in solchen Situationen auch ganz oft einfach die Kamera lange, lange, lange laufen lassen und ich jetzt irgendwann dann gar nicht mehr so sehr denke, okay, technisch, worauf muss ich jetzt achten, sondern einfach sein kann. Und dann ist es tatsächlich so, dass ich versuche, gar nicht zu sehr über zu viele Dinge nachzudenken, sondern einfach nur in dem Moment zu sein und Fragen zu stellen und mitzubekommen, was da so passiert. Und dann braucht es auch irgendwie keine Motivation oder sowas. Oder es zieht mich jetzt auch nicht dann so runter, dass ich denke, ich kann nichts anderes mehr tun, weil im nächsten Moment darf ich auch wieder ich selbst sein. Und auch Bita T., der da wirklich drunter leidet, der läuft ja dann aus diesem Bereich raus und macht auch irgendwann wieder Witze. Und so gehen wir dann da vielleicht einfach mit der Stimmung mit. Und ich eben auch.
Das fand ich einen wichtigen Punkt gerade zu sagen, dass er dann trotzdem auch, man trotzdem irgendwie eine Form von Spaß dann doch haben kann, ne? Und auch muss. Eine große Frage, die auch bei den Kindern präsent war, würde ich jetzt auch noch mal abspielen, geht um das Thema Klima noch mal.
Hallo, ich bin Clara. In deinem Film geht es ja um den Klimaschutz. Tust du privat auch was für den Klimaschutz?
Inwiefern ist es für dich wie spielt es für dich persönlich eine Rolle?
Spielt für mich eine sehr große Rolle. Also ich bin ein durch und durch politischer Mensch. Das, was um mich rum passiert, ist mir wichtig und es interessiert mich. Das beschäftigt mich auch. Und das ganze Thema Klima und Klimakrise ist in meinem privaten Leben seit vielen Jahren ein Thema und in meinem beruflichen Leben aber auch, weil wir fast in keiner Folge mehr an dem Thema auch vorbeikommen. Also wir haben zum Beispiel vor kurzem einen Hotelcheck gemacht. Ich glaube, vor 8 Jahren hätten wir eine lustige Sendung zum Thema Hotel gemacht und die ist jetzt auch sehr lustig geworden, aber sie hat trotzdem jetzt 2,5 Minuten, in denen es auch um Energieverschwendung geht oder um Energie und Ressourcen, wenn es um Hotels geht. Ja. Das wäre vor 8 Jahren vielleicht noch gar nicht so sehr der Fall gewesen oder vor 10. Das heißt, wir merken als Redaktion und ich als Tobi an allen Ecken und Enden, dass dieses Thema überall ist. Und ich habe ja gerade schon mal so ein bisschen angedeutet, dass Checker Tobi und Tobias Krell jetzt nicht zwei ganz verschiedene Sachen sind, sondern das, was Checker Tobi vor der Kamera und im Fernsehen macht, das ist ja ganz viel von mir als Person einfach mit drin. Und das geht natürlich genau umgekehrt auch wieder zurück. Deshalb, ich verzichte fast komplett auf Fleisch. Ich versuche, auch weil ich es mir leisten kann, jetzt nicht Klamotten zu kaufen, die unter beschissenen Bedingungen hergestellt werden. Ich fahre fast alles mit dem Fahrrad oder mit dem Zug. Ich mache keine innerdeutschen Flüge mehr und wenn ich dann einen Job nicht machen kann, dann mache ich ihn nicht. Okay. Also so versuche ich irgendwie quasi für mich selbst im Kleinen Sachen zu machen. Ich bin aber auch, je mehr ich mich mit dem Thema auseinandersetze, finde ich es auch immer wieder wichtig zu betonen, jeder kann was machen und jeder, finde ich, sollte auch was machen. Aber es ist auch falsch, jedem Einzelnen von uns die ganze Verantwortung zu geben, sondern es gibt vor allem viel größere Entscheidungen, die die Politik klären muss.
Absolut.
Und das, finde ich, muss man in dem Kontext immer wieder zumindest auch dazu sagen, dass das nicht vergessen wird und alles irgendwie bei den Leuten abgeladen wird.
Genau. Also das Thema findet statt, okay. Aber ist es für deiner Meinung nach noch unterrepräsentiert in dem generellen Medienkonsum, den wir jetzt haben? Oder ist es jetzt unsere Bubble, die sehr viel darüber hat? Aber was ist außerhalb dieser Bubble? Fehlt da noch was?
Ganz spannende Frage. Also in meiner Bubble, und ich glaube, wir bewegen uns in sehr ähnlichen Bubbles, ist es sehr präsent. Und eigentlich jeden Tag in irgendeiner Form irgendwo Thema. Egal, ob man mit jemandem beim Mittagessen sitzt oder abends die Nachrichten anguckt. Ja. Und auch, finde ich, in den Medien zumindest den Medien, die ich so konsumiere, ist das Thema sehr präsent und kommt vor. Und ich habe gerade das Gefühl, jetzt im Sommer 23, wo es keine Woche mehr gibt ohne Naturkatastrophen, kommt man ja wirklich nicht mehr dran vorbei. Und trotzdem, glaube ich, gibt es sehr viele Menschen, die diesem Thema nicht genug oder sogar gar keine Aufmerksamkeit zukommen lassen. Ja. Und da finde ich auch wiederum wichtig, ich glaube, wenn eine Familie oder wenn eine Mutter, ein Vater, wenn Leute irgendwie 2-3 Jobs haben müssen, um überhaupt sich irgendwie ernähren zu können und so weiter, dann finde ich total verständlich, dass die keine großen Nerv dafür haben zu gucken, wie sie auch das Ganze noch klimabewusst machen.
Ja.
Deshalb meine ich auch so, es kann nicht irgendwie letzten Endes Verantwortung bei jedem Einzelnen abgeladen werden und manche Leute haben mehr Ressourcen, das zu tun und andere weniger, das ist auch total okay, aber ich finde deshalb auch diese ganze Diskussion um die letzte Generation so schade, weil das sind Menschen, die machen was, die wollen gehört werden, die machen auf was aufmerksam und das einfach so abzutun in manchen anderen Bubbles als Ökoterrorismus ist so an der Sache vorbei, weil man damit einfach nur das Thema, das leider einfach nicht mehr vermeidbar ist, weil man dem nicht genug Augenschein gibt, Augenmerk.
Man schaut drüber hinweg. So. Das genau. ist einfach, es betrifft ja jetzt nicht gerade uns, doch schon, aber eben noch nicht so schlimm, wie es vielleicht mal kommt.
Genau.
Das sind dann die Generationen danach, um die es dann gerade geht. Und auch die, die den Film ja sehen sollen.
Ja, eben.
Wenn ihr einen Film dreht, das ist ja aufwendig, ihr müsst durch die Welt reisen. Ihr müsst halt auch, ja, keine Ahnung, ihr blast CO2 in die Luft, entweder
auch immer.
Ne? Und ihr fliegt sicherlich ja nicht nur einmal dahin, weil man muss ja was nachdrehen, keine Ahnung. Inwiefern habt ihr darauf geachtet? Ich meine, es kommt ein Boot vor, was ich jetzt ziemlich geil finde, das ordnet sich schon.
Also, das war natürlich von Anfang an, schon bei der Entwicklung des Buches, ein Riesenthema, dass wir da mit diesem Film oder zumindest mit der Entstehung des Films einen großen Widerspruch eingehen, einen Film zu machen, auf den ersten Blick zumindest, einen Film zu machen, der aufmerksam macht auf große Probleme auf unserer Welt, auf die Klimakrise. Mhm. Und dann fliegt man 8 Leute, genau wie du auch gesagt hast, teilweise mehrmals nach Brasilien und wieder zurück und nach Vietnam und in die Mongolei. Und natürlich haben wir dann einen großen Fußabdruck, den wir hinterlassen und pusten eine Menge CO2 in die Luft. Die Flüge haben wir natürlich kompensiert alles und haben versucht, so grün wie möglich zu produzieren. Aber das ist auch noch eine Herausforderung, Filmproduktion wirklich grün hinzukriegen. Das ist uns auch mit so viel Ausgleich auch immer nicht gelungen, glaube ich. Geht noch nicht. Aber es gibt dann vielleicht so 2 Antworten darauf. Das erste ist, auf der einen Seite weiß nicht, ob man sich das so schön reden kann, aber ich finde, das ist schon ein Punkt, den man machen kann. 8 Leute sammeln eine Geschichte am anderen Ende der Welt ein und sie wird hier im besten Fall von Hunderttausenden geguckt.
Ja.
Und wenn es bei manchen von denen ein bisschen ein Umdenken oder einen Blick schärft oder sowas auslöst, dann glaube ich, hat man da schon eine Menge für getan.
Ja.
Und auch spannend zu diesem Thema finde ich, wenn die deutsche Klimaforscherin nach Brasilien will, um da was gegen die Klimakrise zu tun, das ist eine von denen, die das machen muss, die muss auch dahin fliegen und mit Booten und Schweröl, ich weiß nicht, die muss auch diesen Widerspruch aushalten. Und das ist ja genau das Spannende oder auch das vielleicht irgendwie ein bisschen dieses Dilemma einfach, dass in diesem Widerspruch das alles stattfindet. Es gibt halt irgendwie nicht nur schwarz und weiß, sondern irgendwo liegt die Wahrheit wahrscheinlich dazwischen.
Ich finde den Punkt wichtig, denn zu sagen, dass was ihr dann macht, ist ja ein Produkt, was wiederum Leute motivieren soll. Das finde ich einen ganz entscheidenden Punkt dabei. Und die Kurve zu kriegen, jetzt zur nächsten Frage. Wir suchen mehr, du hast vorhin gesagt, das ist auch mal, dass man auch dann noch mal lachen kann, irgendwann, auch wenn es ganz furchtbar anstrengend ist. Da passt vielleicht diese Frage dazu, die spiele ich jetzt mal ab.
Hi, ich bin Caro. Meine Frage ist, was ist beim Dreh ordentlich schiefgelaufen?
Da ist doch bestimmt was passiert, oder?
Ja, klar, es passieren ja dauernd irgendwelche Sachen, die nicht gut funktionieren. Es gibt auch schöne Outtakes von diversen Sachen, so kleinere Fails. Also ständig haben wir uns natürlich mal versprochen oder mussten neu ansetzen oder jemand stolpert mal und fällt aus dem Bild oder so. Das passiert die ganze Zeit. Aber ich würde sagen, dass die größte Sache, die wirklich schiefgegangen ist und die leider nicht mal richtig lustig schiefgegangen ist, sondern uns viel Geld gekostet hat und 3 von uns auch echt viel Nerven, ist, dass wir in der Mongolei den Teil in Ulaanbaatar in der Hauptstadt fertig gedreht hatten, dann eine lange, lange Autoreise in die Wüste Gobi unternommen haben, ins Altai-Gebirge und dort angefangen haben zu drehen. Und am ersten Abend fühlte sich der Regisseur da draußen nicht wohl, hat einen Corona-Test gemacht und war positiv.
Okay.
Und auch der Tonmann hat dann einen Test gemacht und war positiv. Und wir wussten, wir sind in der Mongolei, es ist immer noch eine Pandemie da draußen. Wenn wir die jetzt irgendwo ins Krankenhaus bringen, in irgendeiner mongolischen Kleinstadt, dann sitzen die da, das ist nicht schön. wir müssen den Dreh hier abbrechen. Mhm. Wir fahren zurück nach Ulaanbaatar und dann so haben wir da auch einen PCR-Test gemacht. Dann war ich auch noch positiv. Mhm. Dann sind wir drei in Hotelquarantäne gekommen, weil wir nicht rausreisen durften.
Ja.
Und das restliche Team hat den Rückflug angetreten und wir drei saßen für 7, 8, 9, 10 Tage in Hotelquarantäne in Ulaanbaatar fest. Auf, weiß nicht, 15 Quadratmetern oder so. Und konnten ja nicht mal lüften, weil die Luft draußen ist giftig und genau. Minus 40 Grad kalt. Und mussten einfach abwarten, bis wir wieder gesund wurden. Durften uns nicht sehen, durften das Zimmer nicht verlassen. Und mussten dann natürlich, als wir wieder raus durften, alle wieder neu motivieren, nochmal einreisen und den Teil fertig drehen. Mhm. Und das ist wirklich, würde ich sagen, so der größte Fail, der uns passiert ist, dass wir trotz größter Anstrengungen, uns nicht anzustecken, diesen Dreh leider nicht immer gesund überstanden haben.
Aber gibt's auch einen lustigen Fail? Also ich versuche jetzt gerade, also wir haben uns noch am Ende, wenn wir jetzt Richtung Ende des unseres Gesprächs gehen, dann kommen noch eine ganze Menge Fragen, die so eine Art Schnellfragerunde sein sollen. Ne? Und am Ende, ich würde jetzt gerne ein bisschen lustiger einsteigen. Also hast du auch was, einen Fail, der einfach brüllend komisch war, weil damit hast du nicht gerechnet?
Es gibt eine Szene, die ist im Film dann sogar gelandet, weil sie so lustig war. Wir haben eine Szene gedreht im Regenwald. Marina und ich liegen in unseren Hängematten und wollen eigentlich einfach nur einschlafen. Und in diesem Regenwald, da ist es sehr laut, überall sind Tiere und ich komme mit allem gut klar mittlerweile, aber Insekten sind einfach nicht so meins. Und ich finde dann auch irgendwie so große Spinnen nicht so gut und so weiter. Und die gab es da auch, das wusste ich. Und wir lagen in der Hängematte und dann ist irgendwas in meinen Schoß gefallen von da oben irgendwie. Ja. Und ich habe mich zu Tode erschreckt. Ich bin hab gekreischt über Minuten. Marina ist aus der Hängematte rausgefallen, weil sie sich auch mit erschrocken hat. Und es war einfach nur ein kleines Blatt. Und, und Marina stand da, hat also blass wie eine Leiche und ich habe fast einen Herzinfarkt gehabt. Und dann fand das Team das aber so lustig, dass wir das dann noch 2-3 Mal nachgestellt haben. Okay. Ich weiß gar nicht, welche Szene jetzt im Film ist, ob das echte oder das gespielte, aber das war so ein Fail. Und der hat sogar den Weg dann in den Film gefunden.
Fantastisch. Und eine große Geschichte, und das passt auch zur nächsten Frage, da gehen wir jetzt kurz vom Film weg und landen so bei global-galaktisch. Tobi, Checker-Tobi-Geschichten.
Ja. Hi Checker-Tobi, ich bin Friedrich und meine Frage ist, was war dein größtes Erlebnis in all deinen Folgen?
Von allem.
Wow. Boah, ich wünschte, ich könnte es jetzt einfach so sagen. Ich habe so coole Sachen machen dürfen und gemacht im Laufe der Zeit. Ich bin Fallschirm gesprungen, aber habe auch irgendwie Eichhörnchenbabys in der Hand gehabt. Also von groß bis klein ist alles passiert. Das größte Erlebnis ist ganz, ganz schwer zu sagen. Ich glaube, ich muss eigentlich eher sagen, dass ich über die Jahre, und ich mache das jetzt 10 Jahre und habe 170 Folgen oder so gemacht, und pro Folge lerne ich mindestens 3 Leute kennen. Ich glaube, wenn ich so drüber nachdenke, von diesen hunderten Menschen, die sich Zeit für mich genommen haben und für uns, war nie auch nur ein einziges Mal jemand dabei, wo ich sagen würde, der oder die ist blöd oder doof oder einfach unsympathisch. Ja. Keine Ahnung, also wirklich erstaunlich. Das ist vielleicht das Schönste, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber das ist vielleicht das Schönste, dass ich seit 10 Jahren Leute treffe und die sind immer alle voll nett. Das ist ja eigentlich,
das fast ist schon die Bubble. Nee, aber krass, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass da gar kein
toll recherchierte Mensch Menschen natürlich auch, also die unsere Redaktion sucht die ja vorher raus, aber das ist eigentlich das Schönste, wenn ich so drüber nachdenke.
Auch was Schönes, ich würde jetzt in die Kinderfragerunde reinspringen wollen.
Ja.
Aber die entscheidendste Frage kommt noch, die kommt vorher. Die stelle ich jetzt gerade mal, Sekunde. Und die finde ich auch unfassbar wichtig.
Hallo Checker Tobi, ich bin Theo, 12 Jahre alt. Und wie war denn dein Essen auf den ganzen Reisen?
Bist du gut versorgt worden, kulinarisch?
Absolut. Absolut. Ich bin jemand, der sehr gerne isst und auch viele Sachen ausprobiert. Ich bin auch zum Beispiel jemand, ich mag leider keinen Gorgonzola, ich will ihn aber so gern mögen. Es gibt so gute Sachen mit Gorgonzola. Ja. Also esse ich sogar den Gorgonzola, um mich langsam anzutrainieren. So gerne probiere ich Essen aus. Und das mache ich natürlich auch auf diesen Reisen.
Ja.
Und es gab in Brasilien einen Fisch aus einem der Nebenarme vom Amazonas, der war so groß, so ein platter, großer Fisch, den haben wir als Team nur einen gemeinsam gegessen. Der hatte einen ganz intensiven Geschmack, sowas hatte ich noch nie. Auch irgendwie im Urwald, dann wirklich tief im Urwald, war plötzlich alles aus Maniok, fand ich auch total spannend. Vietnam, das Essen kennen wir in Deutschland ja auch ganz gut, da habe ich hervorragend gespeist, sogar in der Höhle. hatten wir ein Team dabei hinter der Kamera, die für uns gekocht haben. Also wirklich am entlegensten Ort der Welt gab es noch brillantes Essen für uns. Die Mongolei war nicht so hat nicht so meinen Geschmack getroffen.
Komischer Käse, oder? Ich weiß.
Ja, das war oft dann so, ich glaube, so Yak-Milch ist dann die Grundzutat. Und wenn die dann zu Käse wird und mit Schokolade kombiniert wird, das trifft dann meinen Geschmack nicht so sehr. Oder salziger Tee mit Milch. Das schmeckt einfach, ist sehr speziell, diese Geschmacksrichtung.
Ich würde es probieren, glaube ich. TikTok, Instagram, da bist du auch überall, ne?
Da bin ich überall. TikTok ganz frisch.
Ja, wir folgen einander, glaube ich. Mhm. Das sollten wir alle tun, uns gegenseitig folgen. Das macht sehr viel Spaß und wir können uns gegenseitig dabei beobachten, was wir so tun. Ja. Also Blitzrunde wird nicht ganz hinhauen, weil ich glaube, da sind ein paar Fragen dabei, die ein bisschen länger dauern werden. Aber wir versuchen es mal, weil die Zeit schreitet voran und wir wollen sie alle beantwortet haben, die Fragen der Kinder, die vorher eingesammelt worden sind. Die erste Frage ist ein bisschen skeptisch. Ich habe gestaunt, aber vielleicht ist es ein guter Einstieg.
Hallo, ich bin Mira und meine Frage ist, warst du wirklich in den Ländern und Orten in Filmen?
Du hast sowas vorgespielt. Du warst doch gar nicht da, oder?
Ich war überall wirklich. Ich bin wirklich auf diesem Turm gewesen, wirklich in dieser Höhle gewesen. Das ist ja alles der dokumentarische Teil. Zwei Sachen gibt's, da haben wir geflunkert. der Anfang, ich war leider nicht wirklich im Weltraum. Das haben wir am Computer gemacht. Echt?
Ach Mann.
Und die zweite Szene, weiß ich nicht, ob du drauf kommst. Es gibt eine Szene, da haben wir richtig, richtig getrickst.
Du, ihr wart nicht auf dem, doch, den Turm hast du ja oben drauf, hast du gesagt.
Mhm.
Ihr habt da oben keinen Drachen steigen lassen.
Doch, auch das ist
auch
echt.
Auch das? Oh Gott.
Wir waren auch wirklich auf einem Segelboot und sind damit übers Südchinesische Meer gesegelt. Aber gestürmt hat es woanders.
Ah.
Nämlich auf dem Chiemsee in Oberbayern, da haben wir den Sturm nachgedreht.
Ah, okay. Ja, ich, gut, wenn ihr das jetzt wisst, guckt es euch an, gucken, ob ihr drauf kommt. Diese Szene ist, die ist eindrücklich. Wer hätte geahnt, dass der Chiemsee so windig sein kann.
Ja.
Thema Reise, das geht weiter. Wir machen einfach hurtig zum nächsten.
Ich heiße Bogdan und meine Frage ist es, wie viele Kilometer hast du in deine Filmtour gelegt?
Insgesamt, kannst du es sagen?
Ich wünschte, ich könnte es. Ich weiß es nicht. Ich weiß es leider wirklich nicht mal ansatzweise. Ich kann sagen, dass wir einmal nach Vietnam sind. Innerhalb von Vietnam sind wir gereist und dann sind wir wieder zurückgeflogen. Wir waren zweimal in der Mongolei und zweimal in Brasilien. Das ist alles sehr, sehr weit weg. Wenn man die Kilometer alle aneinander zählt, kommt man wahrscheinlich fast einmal um den Äquator oder so. Aber ich weiß es leider nicht genau.
Könnt ihr beim nächsten Mal messen?
Reichen wir nach.
Reicht ihr nach, sehr gut. nächste Frage passt da auch ganz gut dazu.
Hallo, Checker Tobi. Ich bin Tizian und ich wollte dich fragen, in wie vielen Ländern du schon warst.
Also auch so insgesamt wahrscheinlich, ne?
Ja, die Frage kriege ich oft und ich habe noch nie nachgezählt, aber ich schätze, es ist irgendwas zwischen 30 und 40.
Wow.
Bin schon viel auch in Europa rumgereist und mag Europa auch wahnsinnig gerne. Und ich kenne auch Deutschland sehr gut. Aber wenn ich alle Länder, auch vor allem durch diese weiten Reisen, das mache ich ja fast nur für den Kinofilm, oder die Kinofilme, zusammenzähle, komme ich bestimmt auf über 30 Länder.
Das ist beeindruckend. Komme ich nicht mit?
Muss ich erzählen.
Auch was zum Nachreichen. Wir können das dann nochmal klären.
Zahlen, Fakten reichen wir nach.
Sehr gut. Nächste Frage.
Hallo, ich bin Malia, ich bin 11 Jahre alt und wollte fragen, welche Tiere du auf deiner Reise entdeckt hast.
Da denke ich an ein spezielles.
Ja, ich habe ein Faultier getroffen. Das war richtig schön.
Mhm.
Das war wirklich eine sehr, sehr nette Begegnung. Faultiere sind so lustige Tiere. Und Fun Fact, sie können richtig fest zugreifen, weil die mögen langsam sein, aber wenn sie so einen Finger mal haben, dann lassen sie nicht mehr los.
So krallen, oder?
Ja, und man kriegt auch den Finger dann nicht mehr raus. Wir haben ganz viele Tiere in der Mongolei getroffen, weil wir bei Nomaden waren, die von und mit diesen Tieren leben. Wildpferde, Kamele, kleine Ziegen, Hundebabys.
Ein Tier, auch, diese langen weit weg, diese Antilopen, waren das Ansaiger-Antilopen zufällig, die ihr da gesehen habt?
Wo?
In der Mongolei?
Nee.
Waren das keine? Das waren die Pferde, ne?
Ja, genau, waren diese Wildpferde. Mhm. Antilopen habe ich, glaube ich, noch nie in echt gesehen. Aber ein Tier, das man nicht sieht, was wir auch getroffen haben, war eine riesige Spinne, riesig, im Regenwald, direkt über dem Zelt von Pidi, unserem Tonmann.
Alle Tiere haben einen Grund für ihre Existenz.
So ist es.
Das könnt ihr gerne bei TikTok. Wir erzählen da sehr viel drüber. Warum brauchst du bestimmte Arten? Wir brauchen sie alle.
Auch Wespen?
Auch Wespen.
Ja, klar.
Große Bestäuber.
Ja.
Ahnt man gar nicht, auch wenn sie das Fleisch klauen. Nächste Frage.
Hallo, ich bin Jack und meine Frage ist, wie viele Menschen kanntest du beim Film?
Ist das eine eingeschworene Clique? Macht ihr es immer dieselben Leute?
Regie und Regieassistenz waren anders bei diesem Film, aber ansonsten waren wir tatsächlich im Kernteam die gleichen. Also Kamera, Ton, Kameraassistenz, der Cutter war der gleiche und das sind auch alles Leute, mit denen ich wirklich befreundet bin. Wir sind eine eingeschworene Clique und ich würde auch sagen, falls es einen dritten Film geben sollte, sind bestimmt große Teile des Teams auch gerne wieder mit dabei.
Kann ich mir vorstellen. Nächste Frage.
Hi, ich bin Minna und ich wollte fragen, welche Orte du im Film am schönsten fandest.
Da bin ich auch gespannt drauf, was du am schönsten fandest.
Sie hat ja gesagt Orte, deshalb nenne ich mal meine Top 3. Die Höhle war wirklich ein wahnsinnig magischer Ort und liegt so versteckt im tiefsten vietnamesischen Urwald, dass ich denke, wow, also toll, bin froh, dass ich da war. Der Turm, den man am Ende sieht und der Blick über den intakten brasilianischen Regenwald kilometerweit ist auch ein Highlight. Und trotzdem auch ganz, ganz, ganz weit oben für mich ist die Weite in der Wüste Gobi im Winter. Also in einer Wüste zu sein, die minus 35 Grad kalt ist und egal in welche Richtung man guckt, man hat das Gefühl, da hinten sind doch irgendwo die Berge, Altai-Gebirge. Ja. Aber die sind so weit weg und diese Weite, das hat mich auch fasziniert. Jetzt habe ich sogar aus jedem Land eins genannt.
Stimmt. Und in der Mongolei wohnen wie viele Leute? Das sind ja
3 Millionen.
Das ist ja quasi Berlin.
Genau, Berlin ist größer. Und die Mongolei ist aber 5-mal so groß wie Deutschland.
Unfassbar.
Also, ja, genau.
Nochmal eine Frage zu dem zur Personaldecke des Films.
Hallo, ich bin Jeva und meine Frage ist, wie viele Personen haben im Filmteam gearbeitet?
Also mitgemacht alles in allem haben Hunderte, wenn man alle zusammenzählt. Allein das Team, das diese paar Minuten Weltraumsequenz am Anfang gemacht hat, sind über 20 Leute beteiligt gewesen von der Firma iX Sponsor, die das mit uns machen, die ganz toll sind auch. Im Kernteam, wenn wir unterwegs waren zum Drehen, waren wir aber zu 8. Und das ist dann Johannes Regie, Judith Regie Assistenz, Johannes Kamera, Shorshi Kamera Assistenz, dann entweder Sarah oder Carmen als zweite Kamera Assistenz, der PD, Tonmann und Drohnenoperator, Marina und ich. Das war das Kernteam, das meistens zusammen verreist ist.
Da sind wir weniger, als ich erwartet hätte, tatsächlich. Aber auch wieder gut für die Klimabilanz, weil das dann eben nicht so viele Leute sind.
Richtig.
Noch eine Frage, die auch in die ähnliche Richtung geht und ich würde da ergänzen, was mir aufgefallen ist, mache ich gleich im Anschluss. Ich habe eine Frage, die brennt mir, seit ich mich den Film gesehen habe.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Ja.
Hallo, ich bin Alina und meine Frage ist, wie viele Leute waren ungefähr beim Dreh?
Und ich deute das jetzt mal so um, weil ja sonst die gleiche Antwort. Also ich deute das jetzt so um, dass ich habe immer das Gefühl, ihr seid irgendwie allein. Also bei dieser Höhle speziell, da habe ich den Eindruck gehabt, ihr wart da komplett alleine. Ist das so?
Also, es kommt wirklich drauf an, wo wir so waren. Also das Team, diese 8 Leute, die ich gerade beschrieben habe, die waren eigentlich immer da. Mhm. Und natürlich hat man das Gefühl, dass wir in der Höhle, dass da nur Amy und ich zu zweit durchgehen, weil die Leute hinter der Kamera sieht man ja nicht. Aber noch hinter unserem Team waren über 30 Helfer, die für dieses Unternehmen, das uns überhaupt in die Höhle reingelassen hat, mit dabei war. Ja. Die zum Beispiel auch für uns gekocht haben, die für unsere Sicherheit zuständig waren, die uns beim Beleuchten der Höhle, das ist ja stockduster sonst, geholfen haben. Mhm. Die zum Beispiel auch Zelte vom Team von A nach B transportiert haben, während wir gedreht haben, wurde das da abgebaut und da wieder aufgebaut und so. Also das ist total absurd, aber da waren wir wahrscheinlich alles in allem über 40 Leute in der Höhle.
Auch andere Leute, also die jetzt mit dem Film gar nichts zu tun hatten? Oder
doch, war die waren alle für und mit uns dort.
Ja.
Aber halt hatten nichts mit dem Filmen an sich zu tun, sondern nur mit der Infrastruktur, damit wir dort filmen konnten.
Okay, krass.
Und so ist es natürlich, je nachdem, wo wir so waren, immer unterschiedlich. Zum Beispiel auch der Anfang in der Wohnung, wo der freche Postbote kommt. Ja. Da sind dann plötzlich wieder um diese 8 Leute rum, da gibt es dann plötzlich noch eine Maskenbildnerin und 3 Beleuchter und jemand, der die Set-Design macht und so weiter und Requisite. Da sind wir dann plötzlich dann auch wieder mehr. Also es kommt wirklich sehr darauf an, wo und was wir gedreht haben.
Wer ist auf den Wortwitz gekommen, deinen Namen zu verdrehen in dem Film?
Ist ein Wortwitz, der quasi mal entstanden ist, als ich vor 7 Jahren habe ich mal einen Preis gewonnen, den Bayerischen Fernsehpreis für unsere Reportage zum Thema Flucht damals, auch eben eins der schwierigeren Themen. Und da sollte ich diesen Preis bekommen von Ranga Yogeshwar, diesem berühmten, tollen Wissenschaftsjournalisten. Ja. Der hatte eine ganz tolle Laudatio geschrieben, konnte aber nicht kommen, weil er irgendwie am Flughafen feststeckte in Köln. Und dann musste kurzfristig Antoine Monnot Junior, der Schauspieler, der zum Beispiel den Technik lange Zeit gegeben hat mit dem Bart, der hat lieberweise eine Minute vorher erfahren, der kommt nicht, kannst du es übernehmen? Ja, okay. Kannte aber die Sendung auch gar nicht richtig, was ich ihm auch nicht vorwerfe, ne? Also überhaupt nicht. Und der hat dann gesagt, und du als Toba-Checky, wie bereitest du dich denn so vor? Und dann wurde das in unserer Redaktion zum Running Gag und dann haben wir es in den Film geschrieben.
Funktioniert auch. Ich glaube, meine Kinder haben sich darüber wirklich sehr amüsiert.
Aber Klaas, wenn ich ihn treffe, nennt mich nur noch Toba. Also der sagt überhaupt nicht mehr Tobi oder Checker sagt er auch nicht mehr, ich bin einfach nur noch Toba für ihn.
Hast du jetzt weg?
Das habe ich jetzt weg.
Letzte Frage.
Ja.
Bevor wir es unfassbar, wie schnell die Zeit vergeht. Und die ist auch, finde ich, auch echt wichtig.
Hallo, ich bin Valentina und meine Frage wäre, welchen Kinofilm fandest du selbst am besten? Den ersten oder den zweiten?
Jetzt will ich es wissen. Kann man das sagen, Nene?
Also den ersten habe ich so oft geguckt.
Ja.
Und ich mag den sehr und es ist der erste. Und den zweiten gucke ich jetzt gerade sukzessive erst so häufiger und kriege auch erst das erste Feedback. Und da hänge ich jetzt natürlich viel mehr drin. Und es ist, glaube ich, auch ein Unterschied, ob man einen Film vor 4 Jahren gemacht hat und dann selbst so den Abstand hat und irgendwie quasi ihn sehen kann als das, was er ist. Und hier bin ich gerade viel zu involviert. Deshalb sage ich jetzt, natürlich ist der, ich liebe beide, den zweiten muss man halt jetzt gucken. Nicht aber, weil es der bessere Film ist oder weil ich ihn lieber mag, sondern weil man jetzt die Möglichkeit hat, ihn im Kino zu sehen. Und dann muss man sich selbst überlegen, welchen man lieber mag. Ich habe tatsächlich schon beides jetzt gehört. Ich habe schon von manchen Kindern gehört, ich mochte den ersten ein bisschen lieber, der war so und so. Und dann haben manche gesagt, ich finde ihn sogar noch besser als den ersten, der zweite. So, muss jeder sich selbst überlegen.
Das ist, nehmen wir gerne so mit, wir gucken uns den an. Was steht als nächstes? Hast du jetzt den nächsten Film wahrscheinlich jetzt noch nicht in der Mache, aber
nee.
Was kommt als nächstes?
Was kommt als nächstes? Also wenn ich jetzt mit dieser Kinotour fertig bin und der Film im Kino ist, dann drehe ich den Schulcheck fertig, dann drehen wir den Krebscheck fertig, dann stehen Sendungen an zu vielen weiteren Themen, dann moderiere ich den Bayerischen Fernsehpreis, der heißt jetzt Blauer Panther, und dann gibt es ein paar weitere Projekte, es gibt neue Podcasts, ich mache einfach weiter, was der Checker so macht, mache ich auch.
Cool, dann kommt der Checker hoffentlich bald mal wieder.
Voll gerne, danke für die Einladung.
Ja, ich danke dir fürs Hiersein. Will gar nicht mehr viel quatschen. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und zugehört habt. Das ist der WWF Überleben Podcast. Ich bin Klaus Esterlos. Wir hören uns beim nächsten Mal. Vergesst nicht zu abonnieren, bitte.
Genau, abonniert. Tschüss.
Tschüss.